Heute zu Gast bei Behind the Sea Holger Ruban. Holger ist CEO bei Birklin und Birklin ist ein Elektronikdistributor im Mindermengenbereich. Was das genau bedeutet, also wo sie genau tätig sind und an wen sie die Elektronikkomponenten liefern, das hat er uns im Podcast verraten. Sie schaffen das Ganze in unter 24 Stunden Lieferung. In München kann man sich die Sachen sogar direkt abholen und das teilweise sogar innerhalb von 2 Stunden. Also das ist super spannend. Die ganzen Challenges, die dann natürlich einhergehen, hat er uns auch im Podcast verraten. Und wie er in diese Rolle gekommen ist, schauen wir uns natürlich wie immer auch an. Er war zwischenzeitlich sogar CEO von Firmen, die Milliardenumsätze machen, hat sich dann wieder für eher kleineren Mittelstand entschieden. Warum er das genau gemacht hat, warum er auch Experte im Turnaround und in der Value Creation ist, hat er uns alles verraten. Da hat er sogar mal einen Preis mit der Company zusammen und mit dem Deal, den sie gemacht haben, gewonnen. Und er hat auch gesagt, warum er sich auf Turnaround und Value Creation spezialisiert hat und warum er glaubt, sich eine Spezialisierung und ein genau scharfes Profil anzueignen, seine Geheimwaffe ist. Das hat er uns auch verraten. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören. Und jetzt geht's los mit Holger Ruban, dem CEO von Birklin. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Holger, willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei bin.
Unbedingt, ja. Ich bin hier heute zu Gast bei euch. Ich habe schon vorhin über den Standort geschwärmt. Das mache ich wirklich nicht oft. Und man muss natürlich auch nicht den schönsten Standort haben als Unternehmen aus der Industrie oder generell aus der Wirtschaft. Aber hier bin ich reingefahren und dachte mir, es ist wirklich so Architektur pur.
Ja, genau. Es ist tatsächlich, wir haben auch ein, zwei Architekturpreise gewonnen, sehr lichtdurchflutet, sehr seiner Zeit voraus, Wärmepumpe, Photovoltaik, also schon in einer Zeit, wo keiner darüber geredet hat, wurde das hier installiert.
Sehr, sehr gut. Und generell auch, ich habe es auch gesagt, euer CI ist auch sehr modern und schick. Man rechnet nicht so sehr damit, wenn man an die Komponenten denkt, die ihr verkauft. Deswegen stell dich einmal kurz vor, sag uns, was du heute machst und wo du natürlich auch bist.
Ja, genau. Also Holger Ruban, ich bin der CEO von Birklin Electronic, ein Elektronikdistributor aus der Münchner Umgebung. Ja, was wir machen, ist elektronische Bauteile verkaufen. Da im Mindermengenbereich, da komme ich glaube ich später nochmal mehr drauf, wenn ich die Industrie erkläre. Und wie gesagt, meine Rolle ist CEO, ich bin noch nicht so lange dabei, 7 Monate und dementsprechend steuere ich das Unternehmen im Moment.
Sehr gut. Bist du der alleinige C-Level oder gibt es noch eine Konstellation?
Also wir haben C-Level mit einer CFO und einen COO und einen Chief Product Officer, dafür. Ja. Aber ein relativ kleines Board und relativ lean. Wir haben jetzt auch die Strukturen nochmal leaner gemacht, dass wir näher an den Leuten dran sind, agiler sind.
Sehr, sehr cool. Ja, gehen wir mal noch ein bisschen mehr auf Birklin ein, dass man sich vorstellen kann. Ich frage gerne mal, wie kommt man mit euch in Kontakt, wenn man jetzt nicht quasi aus der Industrie kommt? was würde ich mir wahrscheinlich so als herkömmlicher Mensch am ehesten bei euch vielleicht bestellen?
Bei uns als Privatkunde wahrscheinlich eher gar nichts, wenn vielleicht noch so Batterien oder wenn man irgendwie bastelt, Maker ist da vielleicht die eine oder andere elektronische Komponente. Ansonsten ist es eher der industrielle Entwickler, die Forschung und Entwicklung, der Instandhalter, der bei uns dann direkt bestellt.
Okay. Kannst du so ein paar Produktkategorien oder irgendwie Produkte nennen, die man bei euch kriegt?
Also zum einen Halbleiter, ein ziemlich wichtiges Feld bei uns. Dazu gehören dann auch die passiven Bauteile. Also typischerweise für die Leute, die nicht in der Industrie sind, so Sachen wie Widerstände, Induktionen, Kapazitäten, also quasi all die Dinge, die in diese Richtung gehen. Und dann haben wir noch relativ viele Themen mit Steckverbindern, Messtechnik, Werkzeuge. Das wäre vielleicht als Privatanwender auch noch interessant. Also alles, was du im industriellen Bereich brauchst, um in der Elektronik zu arbeiten.
Okay. Seid ihr intern auch so nach Produktkategorien aufgestellt oder wie organisiert ihr euch intern?
Also intern beim Produktmarketing definitiv. Sind wir nach Produktkategorien aufgestellt. Ansonsten haben wir sehr viel mit E-Commerce zu tun und unseren Absatzplattformen. Dadurch sind wir sehr stark dann nach diesen Plattformen aufgestellt, also ob es um E-Procurement geht, also Direktanbindung des Kunden, ob es um unser Web geht oder um direkte Verkäufe oder Angebotsabteilung, dann sind wir eher schon in diesen Absatzkanälen aufgestellt.
Okay. Wer sind denn so die hauptsächlichen Kunden? Weil also die normalen Leute sind es natürlich da nicht, aber wer sind denn so die B2B-Kunden?
Genau. Die hauptsächlichen Kunden sind, glaube ich, alle super bekannt. Das ist zum einen die Automobilindustrie, gerade dort aber immer wieder die Forschung und Entwicklung oder die Instandhaltung. Nicht so sehr die richtige Fertigung, da sind wir einfach nicht drin. Das sind andere Spezialisten, die machen Volumengeschäft, da sind wir nicht dabei. Wir machen also eher, wenn irgendein Entwicklungsingenieur sagt, ich brauche heute eine Komponente, um meine Platine aufzubauen, die bestellt er bei uns. Die kriegt er auch unglaublich schnell, also unter 24 Stunden ist das bei dem auf dem Tisch, dass er weiterentwickeln kann. Aber deswegen die Namen, die sind wirklich bekannt. Das sind so wie Airbus, es ist viel aus dem Aeronautikbereich. Es ist aber auch sehr viel aus dem Schwerindustriebereich, wie die Deutsche Steinkohle, Thyssen, solche Themen. Dann aber auch wieder mehr in der Instandhaltungsschiene. Warum dann wieder bei uns? Weil wenn es kaputt ist, brauchen die halt ein Teil häufig. Und das muss halt echt schnell gehen. Und dann ist es auch egal, dass wir jetzt dann vielleicht nicht den allercoolsten Preis haben.
Ja.
Aber wir liefern es halt dann dementsprechend sehr, sehr schnell, dass die Maschine wieder läuft.
Okay, also seid ihr wirklich spezialisiert so auf, wie du gesagt hast, Mindermengen, glaube ich, gell? Und
wir sind spezialisiert auf Mindermengen und auf die Geschwindigkeit. Auf also Geschwindigkeit. Was wir haben, haben wir üblicherweise auf Lager, gibt ganz wenig Ausnahmen. Und dementsprechend können wir das dann auch sehr schnell rausschicken, haben dort mit unseren Carriern auch dementsprechende Verträge. Also wenn du bei uns relativ spät am Abend noch bestellst, kriegst du es am Morgen bis so 10, 11 Uhr ist es bei dir auf dem Tisch wieder.
Okay. Du kennst ja beides so ein bisschen. Was würdest du sagen, sind so die Challenges, wenn man in diesem schnelle Lieferung, Mindermengenbereich aktiv ist?
Wow, die Challenges im Moment sind sehr stark Supply Chain Themen, die sich auftun. Also es ist zurzeit immer wieder das Thema, dass eine Verknappung ausgelöst werden kann. Das hatten wir vor so 3 Jahren sehr stark, wo die gerade Automobilindustrie sich nicht genug auf Lager gelegt hat. Dann der Markt sehr schnell die Produktion nicht hinterherkommt und zu wenig Bauteile verfügbar sind, waren in allen Zeitungen damals, gerade im Halbleiterbereich, sehr stark ausgedünnt. Jetzt haben wir halt eine sehr schwierige Situation, weil eine längere Rezession war, die Unternehmen ihre Lager sehr, sehr ausgedünnt haben, weil die natürlich auch finanziell nicht unbedingt die Kapitalbindung haben wollen. Und wenn jetzt irgendwas anzieht, sehen wir sofort Hiccups, weil die Produktion kommt nicht hinterher, weil die nicht unbedingt viel damit rechnet, was passiert. Die Lager sind leer und Firmen wie wir sind da gerade noch so die letzten Puffer, die dazwischen stehen. Aber ob die ausreichen, ist dann immer die Frage. Also das auszubalancieren, auch wie viel wir uns dann als Puffer noch auf Lager legen, im Glauben an, es zieht an oder es kommt der nächste Handelskrieg. Das würde ich sagen, ist zurzeit die größte Herausforderung, die uns auch ziemlich stark beschäftigt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist wahrscheinlich auch Planbarkeit schwierig. Man hat ja gar nicht dann so lange Verträge.
Unglaublich. Nicht nur von den Verträgen. Die Verträge sind, wir sind ziemlich eng an den Lieferanten dran, obwohl wir mehrere hundert Lieferanten haben. Aber wir sind da echt nah dran an denen. Es ist eher, die wissen es dann zum Teil selber nicht. Also ich hatte jetzt Gespräche mit ein, zwei CEOs, sehr gut befreundeten CEOs, deutschen Herstellern auch, die gesagt haben, hey, wir sind auf Kurzarbeit. Wenn es jetzt anzieht, mein Problem ist, ich kriege die Vormaterialien selber dann wiederum nicht. Also ich kann dir so die erste Charge, kann ich dir geben. Dann komme ich aber relativ schnell selbst in Produktionsengpässe und dann wirst du schon 2, 3 Monate mal ohne mich leben müssen, weil ich kann dir dann 2, 3 Monate nichts liefern.
Ja.
Die Gespräche führen wir, sind da auch ganz eng verwoben. Trotzdem dann immer spannend, wenn der nächste Zyklus eintritt, wie wir das schaffen, das hinzubekommen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Vorher hast du auch ein ganz cooles Beispiel genannt, dass wenn man sich, also ihr hattet vorher auch mal einen Laden sozusagen hier in der Zentrale, da sind die Leute gekommen und haben es dann wahrscheinlich live gekauft. Ja. Jetzt kann man es so Pickup-mäßig machen, oder?
Ja, ganz genau. Also wir waren überrascht, wie gut es angenommen wird und wir werten das natürlich auch aus. Und wir sehen, dass die Leute jetzt primär wirklich in den Nachtstunden sich ihre Sachen abholen, was wir im Laden auch nie hätten leisten können. Also deswegen Digitalisierung im Kleinen sehr erfolgreich und wird super angenommen und wir erfüllen eigentlich einen Kundenwunsch, dass die Leute sich wann immer das ganz gut abholen können.
Ja, das sind dann aber wahrscheinlich eher so, ich kann mir vorstellen, so Handwerker auf Montage oder so, die noch einen Teil brauchen, oder?
Ganz genau, Handwerker auf Montage sind, was ich jetzt so als Maker vielleicht bezeichnen würde, also sehr ambitionierte private Menschen, die aber tatsächlich an der Platine was arbeiten, also schon industrielles Know-how haben, sich da auch benehmen wie ein Industriekunde und die müssen natürlich unbedingt am nächsten Tag dann die Ware haben.
Okay. Wie ist denn so die Verteilung, wenn du das public sagen kannst, also E-Com-Shop und dann vielleicht auch Pickup und was noch so für andere
Gut, also
Distributionskanäle sind?
Pickup spielt für uns keine
Ja.
große Rolle. Das ist ein
Ja.
Randgeschäft, das ist eher um Kundenwunsch zu erfüllen. Das ist
Klar.
nicht das Hauptgeschäft, was wir haben. Es ist primär, sind wir, so bezeichnet man uns auch in der Industrie als Online-Distributor. Das bedeutet, unsere Kanäle sind hauptsächlich digital. Zu einem Teil das, was wir als E-Procurement bezeichnen, das ist wirklich eine ganz feste industrielle Anbindung über verschiedene Schnittstellen, wo wir direkt mit dem Kunden kommunizieren, also wo wir direkt mit, keine Ahnung, you name it, Siemens kommunizieren und die darüber bestellen und wir dementsprechend verschiedene Informationen bereitstellen. Oder ist es wirklich über unseren Webshop, das sind die beiden Hauptkanäle. Wir machen dann auch noch über Angebote und Export-Services, das sind aber eher Randkanäle bei uns, also das Hauptaugenmerk ist digital.
Okay, und so diese ganzen Marktplätze, Amazon und sowas, das spielt wahrscheinlich für euch keine große Rolle, oder?
Die spielen bei uns keine wirkliche Rolle. Also wir verkaufen zumindest im Moment nicht über Amazon. Immer wieder mal auch Diskussionen, ob wir vielleicht eine Eigenmarke darüber verkaufen und darüber das eine oder andere machen. Wir sind da selber direkt mit den Kunden im Moment im Geschäft, um da tatsächlich den Handel voranzutreiben.
Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt.
Genau.
Okay, ja, also super spannend. Wir schauen uns jetzt mal an, wie du da hingekommen bist und was du so für einen Background hast. Fang gerne mal da an, wo du sagst, da musst du auch anfangen, damit man die Geschichte versteht.
Ich glaube, damit man es versteht, ist es also nach längerer Schultätigkeit einer Lehre, die ich nicht so genial fand, hatte ich dann irgendwann dann doch angefangen, was Normales zu machen und hatte da angefangen nach einem Assessment Center, der ziemlich cool war bei der Firma Premier Farnell, ein FTSE 100 Unternehmen, damals Weltmarktführer in dem Bereich, in dem jetzt auch Birklin ist. Also da ging es um industrielle Komponenten. Die hatten aber auch Firmen wie Acompress, also Feuerwehrschläuche, kennt man aus Paris-Dakar, die Industrieaerosole, also relativ großes Unternehmen. Da hatte ich angefangen durch den Assessment Center, wie gesagt, weil ich eher Angst vor sowas hatte, bin reingegangen, aber in den Assessment Center, der mehr Tage gedauert hatte, hatte ich so viel gelernt, wo ich gesagt hatte, ich habe hier so eine steile Lernkurve, wenn ich hier wirklich 2, 3 Jahre bleibe, dann kann ich wirklich irgendwo anders hingehen und habe wirklich verstanden, wie in dem Fall Vertrieb funktioniert. Bin dann nicht so schnell da weggekommen. Also ich war da fast 16 Jahre und ich war 16 Jahre bei Farnell, bin aber, muss man auch sagen, fast alle 2 Jahre aufgestiegen. Also dann relativ schnell im Vertrieb aufgestiegen, dann nochmal in den Einkauf reingeschnuppert. Dann hatte ich die erste geschäftsführernahe Tätigkeit, würde ich sagen, als Geschäftsbereichsleiter von Merkelbach, eine kleine Firma, die wir damals gekauft hatten im Ruhrgebiet, die in die Insolvenz geraten ist und wir haben dort einen Asset-Deal gehabt, also verschiedene Assets rausgelöst, die aufgebaut, haben das auch ziemlich schnell wieder hinbekommen, dass wir einen Turnaround mit dieser Firma geschafft haben, dann hochprofitabel gemacht haben und dann später aber integriert haben bei Farnell selbst.
Okay. Die erste also diese Geschäftsbereichsleiterrolle, warst du da selber involviert in die M&A-Tätigkeiten oder?
War ich nicht im Endeffekt, also
Ah
leicht
ja.
beratend, aber ich war jetzt nicht, was man sonst Due Diligence und all die Themen nennen kann. Ich wurde ein paar Mal nach meiner Meinung gefragt, war vielleicht einmal im Datenraum, aber jetzt nicht so, wie du es dir vorstellst, also so richtig tief drin
Genau.
und irgendwie Teil des Ganzen. Nein. Da war ich noch zu juniorig, hatte unsere Geschäftsführung damals von dem Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz, selber sehr stark vorangetrieben. Und was mich damals wie heute sehr ehrt, die haben mir das halt dann zugetraut, dass die gesagt haben, ja,
Ja,
obwohl der
genau.
so jung ist, das trauen wir dir nicht zu. War für mich auch spannend, weil die ganzen Mitarbeiter dann deutlich älter waren als ich. Die waren so eher in meinem heutigen Alter, so um die 50, einige schon um die 60. Aber die hatten derart viel Bock auch drauf, das ganze Ding wieder umzudrehen und allen zu beweisen, dass die es doch können. Und das haben die auch getan. Und dadurch war es aber sehr leicht, als erste größere Führungsaufgabe, das zu machen.
Okay. Wusstest du irgendwo dann schon so im Laufe mit der Lehre oder so, wo es irgendwie mal hingeht, oder hattest du irgendwelche Ziele schon definiert für dich?
Also es ist witzig, also ganz am Anfang, wo ich im Vertrieb angefangen habe, da war ich so 1, 2 Jahre da, wir hatten so ein Appraisal und da wurde ich auch gefragt, wo ich irgendwann mal so in 8 Jahren mich sehe. Damals hatte ich, und ich meinte das weder zynisch noch irgendwie als Quatsch gesagt, ich will Geschäftsführer werden.
Ah ja,
Also
spannend.
ich habe wirklich das Ziel, das zu tun. Mein damaliger Regionalleiter hat auch gemeint, nö, findet er auch so wie ich drauf bin, durchaus legitim. Also die Zielsetzung war tatsächlich schon immer in, ich will irgendwann mal so ein Unternehmen leiten, das führen, die Strategie umsetzen, in die Richtung was bewegen.
Okay.
Wie ich da hinkomme, wusste ich tatsächlich nie wirklich. Also es war nie dieser Masterplan dann da, aber um das zu tun, muss ich genau dieses und jenes tun. Was für mich schon immer da war, war, dass ich wollte, dass meine Lernkurve unglaublich steil bleibt. Also ich habe Positionen angenommen. Das war nicht unbedingt monetär so clever, weil das war dann nicht, dass man mir eine riesige Gehaltserhöhung gegeben hat. Aber wo ich gemerkt habe, ich lerne jetzt so viel, ich nehme jetzt so viel mit und verstehe so viel mehr danach, dass sich das für mich als Investment in mich selber lohnt. Und gut, in meinem Fall hat sich es dann auch tatsächlich ja irgendwann mal ausgezahlt, wo ich sage, okay, also ich bin dahin gekommen, wo ich hin wollte.
Ja, das ist gut. Also das höre ich öfter mal. Das ist, glaube ich, ein Schritt, den man nicht so gerne macht, logischerweise, weil man gewöhnt sich ja auch so an sein, ja, an sein finanzielles Setting und was man halt sich dann so schon aufgearbeitet hat in den ersten 10 Jahren, sage ich mal. Auf was hast du da dann so geachtet, dass du sagst, okay, da lerne ich so viel? Also was waren so die Themen, wo du gesagt hast, die muss ich lernen, damit ich dann das langfristige Ziel Geschäftsführer auch erreiche?
Also es ist eine, ist immer so ein bisschen dieses Thema mit Schwächen. Da bin ich immer vorsichtig, weil ich glaube, du machst Schwächen nicht komplett zu deinen Stärken. Aber es gibt Schwächen, die sind so signifikant, wo ich mir denke, die machst du zwar nicht zu deinen Stärken, aber du bringst das so weit, dass sie zumindest nicht so signifikante Schwächen sind, dass sie dich bremsen. Da war bei mir viel im Finance-Bereich, wo ich immer wieder das Gefühl hatte, ich verstehe zu wenig, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Da war mir das auch immer wichtig, gerade mit so Controlling, mit Finance, den sehr, sehr engen Kontakt zu haben und zu verstehen. Hatte mir auch selber den ein oder anderen Mentor in diese Richtung gesucht, auch bekommen von meinem Chef damals, wo die gesagt haben, das ist ein ganz gutes Pairing. Und das hat mir sehr, sehr weit geholfen. Also dadurch habe ich dann viele Sachen verstanden, die mich später nicht blockiert haben. Und die Dinge, wo ich herkomme, also gerade aus Vertrieb und Marketing, die hatte ich dann eh studiert und verstanden. Und das ist auch mein Schwerpunkt. Also die machst du stärker.
Ja.
Aber zumindest die Schwächen, dass sie dich nicht runterziehen, solltest du so weit nivellieren können.
Bist du der Meinung, da gibt es unterschiedliche Meinungen, dass man alle Funktionen irgendwann mal als Geschäftsführer gesehen und verstehen sollte?
Ich glaube, es ist schwierig. Also ich habe es, glaube ich, getan im Vertrieb, ja, technischer Vertrieb, auch alle möglichen verschiedenen Vertriebsformen. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist. Also ich bin da eher so Anhänger von Malik. Ich glaube, du brauchst ein sehr, sehr gutes Standbein und von den Standbeinen aus kannst du Generalist werden. Ich glaube, es ist nicht gut, einfach Generalist zu werden und kein richtiges Standbein zu haben. Also ich glaube, wenn du irgendwo stark bist, das kann die Logistik sein, das kann Finance sein, bei mir ist es die Absatzwirtschaft, wo ich sehr, sehr stark bin, dass du die anderen Bereiche zumindest verstehst, ja, dass du da immer Spezialist bist, glaube ich, nein. Und das ist auch nicht gut. Ich glaube, da sind Leute, die sind dann viel besser als ich.
Ja.
Also auch wenn ich in Finance meine Lücken ein Stück weit geschlossen habe, ist meine CFO dort deutlich kompetenter als ich, weiß viel mehr als ich. Und ich weiß bloß so viel, dass ich verstehe und mit ihr auch ein vernünftiges Gespräch führen kann und dementsprechend eine bessere Lösung herausarbeiten kann. Das, glaube ich, solltest du mitbringen. Das ist aber eher ein Verständnis, ein allgemeines Verständnis für Aufgaben und weniger, dass du genau wissen musst, wie die Logistik funktioniert oder das Lager funktioniert.
Verstanden, ja.
Aber meine These.
Ja, ja, klar. Nee, ich bin immer auch, ich finde es immer spannend herauszufinden, was ist eigentlich so das Einmaleins des Geschäftsführers sozusagen. Also was muss man sozusagen gemacht haben?
Ja.
Und manche Leute starten ja ganz früh, wenn man gründet zum Beispiel, dann ist man ja auch Geschäftsführer, baut ein Geschäft auf, manche kommen dann später rein. Und ich denke mir immer so, was ist so das Handwerkszeug eines Geschäftsführers, einer Geschäftsführerin?
Ja, unglaublich spannende Frage, weil ich auch so unglaublich viele sehr erfolgreiche Geschäftsführer kennengelernt habe, die alle völlig verschieden waren. Also ich habe introvertierte, extrovertierte kennengelernt, Leute, die eigentlich eher wirklich nur Spezialisten waren, also relativ nischig, das aber trotzdem führen konnten, weil sie sich deswegen bewusst waren und dann ein ganz, ganz kompetentes Team um sich herum aufgebaut haben. Was ja auch ein Vorteil sein kann, dass du weißt, ich weiß es nicht und ich brauche sehr kompetente Leute. Das ist, glaube ich, sogar besser, als wenn du denkst, du weißt es und du dominierst Leute, die eigentlich besser sind als du. Und ich kenne aber auch gute Generalisten, also die wirklich in diesen Feldern ziemlich gut mit drin waren.
Okay. Ja, dann von der Geschäftsbereichleiterrolle, wie ging es weiter? Was war, du meintest ja C-Level nahe, was war dann so die erste C-Level-Rolle und genau, wie ging es weiter?
Ich hatte dann noch einen kurzen Abstecher als Leiter von den CEM-Segment, hatten wir es damals genannt, bei Fanel Aus heutiger Sicht sehr, sehr bedeutendes Segment. Also wir haben damals den Handel aufgebaut, wie wir in Just-in-Time richtig an EMS, also Produktionsunternehmen, liefern können, die gerade so Prototypen aufbauen. Musste viel vom Verpackungsthemen geändert werden, eigentlich ein ganzer Geschäftsbereich für das Gesamtunternehmen aufgebaut werden. Haben wir ziemlich gut hinbekommen. War eine sehr harte Zeit für mich, weil sehr viel indirekt zu führen. Ich hatte gar nicht so viele Leute. Es war eher durch Einflussnahme, durch Überzeugen, durch Einwirken auf Geschäftsführer zu führen. Mein direkter Chef, der damals Präsident von Europa war, hatte gemeint, das ist genau das Learning, was ich brauche. Ich glaube, er hatte recht. Dennoch ziemlich schmerzhafte Zeit, weil es nicht so einfach ist, wenn man sich das vorstellt und auch wesentlich schwieriger ist zu führen, wenn man nur die indirekten Linien hat. Und direkt im Anschluss daran wurde ich dann Geschäftsführer für Zentral- und Osteuropa, also insgesamt 27 Länder bei Premier Farnell und ein relativ großes Team und einen relativ großen Einfluss auf das Gesamtgeschäft.
Cool, das war sozusagen laut dir die erste GF,
Das war dann
oder?
richtig auch eingetragen als Managing Director im Handelsregister und wirklich Geschäftsführer, ja.
Okay, wenn man dann so ein Ziel erreicht hat, ist man dann einfach, geht es dann einfach weiter oder nimmt man sich da was Neues vor oder wie ist das dann da?
Bei mir war es schon, dass ich mir was Neues vorgenommen habe. Also es ist, glaube ich, irgendwo immer menschlich, wenn du irgendwie so dieses Ziel hast. Ich glaube, von David Bowie gibt es so ein Lied Changes. Immer wenn du es erreicht hast, denkst du, dass der Geschmack nicht so süß ist, wie du denkst. Und so ein bisschen war es da auch. Also ich war da, fand den Job genial. Da wurde ich dann kontaktiert von Konrad, die damals gesagt haben, wir würden ganz gerne unseren Geschäftsbereich, also B2B, verstärken, verbessern. Die haben auch schon in den 90er Jahren damit angefangen, B2B überhaupt zu spielen. Haben aber nach jemand gesucht, der aus dem Bereich kommt, der denen hilft, diesen Bereich zu professionalisieren und weiter aufzubauen und auch stärker zu internationalisieren. Und das fand ich unglaublich verlockend, weil ich die Marke sehr, sehr stark fand, gerade in der deutschen Bauteiledistribution nicht mehr ganz so viel war. Das war halt sehr stark und ist es immer noch, gerade von Engländern und amerikanischen Firmen dominiert. Das ist bis heute. Und ich hatte mir damals gedacht, wow, Konrad hat wirklich dieses Potenzial, in diesen Bereich reinzugehen, weil man ja schon relativ nahe an den Tier drin ist, zwar eher B2C, aber in diesen Bereich stärker reinzugehen, macht auf alle Fälle Sinn.
Okay.
Ja,
Ja, sehr,
das.
sehr cool. Ja, Konrad kann man ja mal reinhören. Da haben wir auch eine Episode hier bei Behind the Scene mit dem Ralf. Okay, dann wie ging's weiter? Also schlussendlich
Gut,
dann, genau.
die Aufgabe sehr, sehr erfolgreich gemacht. Also es war zum einen war der gesamte internationale Bereich bei mir aufgehangen und dann halt auch vom Headquarter alles, was B2B war. Das sehr erfolgreich gemacht. Also wir sind deutlich professioneller geworden, haben eine sehr gute Strategie dort aufgebaut, mehrere hunderttausend Produkte im B2B-Bereich aufgebaut, was nicht so leicht war, weil viele uns als B2C-Unternehmen gesehen haben. Also da viel Überzeugungsarbeit bei Herstellern, dass die Konrad auf einmal als B2B-Unternehmen wahrnehmen, auch sehr viele schwierige Diskussionen mit den Herstellern, die überzeugt werden mussten, dass wir überhaupt die Ware verkaufen dürfen. Das aber gut hinbekommen, gerade die Internationalisierung gut hinbekommen, einige Sachen dort von der Kosteneffizienz gemacht, viele Sachen mit den Webplattformen gemacht. Wir hatten am Anfang, wo ich gekommen bin, ich glaube, 8 verschiedene Frontends. Wir haben das dann auf 2 zusammengeführt. Also dort einige Synergien gehoben und anscheinend so gut gemacht, dass als mein Vorgänger als CEO dort dann das Unternehmen verlassen hat, ich gefragt worden bin, ob ich die CEO-Rolle des Gesamtunternehmens übernehmen wollte.
Stark, ja. Genau, das war dann nochmal so eine Gesamt-CEO-Rolle. Das ist dann nochmal, glaube ich, war das das nächste Ziel eigentlich? Vergessen zu fragen.
War ich nicht. Also ich war sehr, sehr happy als CEO von Konrad International und Präsident B2B. Also ich war total happy, war auch nicht ganz klein. Also wir haben schon über 800, 850 Millionen Umsatz gemacht. Also nicht wirklich eine kleine Aufgabe, auch mit doch einigen hundert Mitarbeitern. Also das war sehr, sehr spannend. Ich hätte jetzt nicht unbedingt rausgemusst. Aber gut, wenn dir als ambitionierten Manager dann sowas angeboten wird, weißt du auch, das ist halt so eine One-in-a-Lifetime-Opportunity. Also die auszuschlagen ist vielleicht dann auch dumm.
Ja, stimmt.
Und dementsprechend habe ich gesagt, ja, gut, traue ich mir zu, mache ich als nächsten Schritt. Und war dann auch der nächste Schritt in den nächsten, ich glaube, 3 oder 4 Jahre, die ich das dann als Gesamtgruppenleiter dann oder Gesamtgruppen-CEO gemacht habe.
Cool. Ja, stark. Und war das dann auch das nächste Ziel, wo du gesagt hast, du bist jetzt Geschäftsführer da in der Zentral-Osteuropa-Rolle und hast du gesagt, dass du willst jetzt nochmal Gesamt-CEO werden oder hast du dann andere Ziele gehabt?
Also nicht notwendigerweise, ich war da vielleicht gar nicht so ambitioniert, dass ich sage, ich muss unbedingt auf die Ebene. Also
Okay,
ich
okay, okay.
wäre da, glaube ich, schon auf der einen Ebene weiter unten auch schon happy gewesen.
Okay.
Wobei nichtsdestotrotz, es ist sehr, sehr spannend, auch auf der Ebene. Damals war Konrad mit 4000 Mitarbeitern, also wirklich sehr, sehr groß und sehr international. Das Ganze zu machen, auch mit verschiedenen Einkaufsheadquarters im asiatischen Bereich, ziemlich viel Themen im Eigenmarkenbereich. Also wir sind wieder bei der Lernkurve, die ist dadurch unglaublich
Ja,
steil,
klar.
weil du ganz viele neue Dinge lernst und ganz viele Dinge mitnimmst. Dann hat auch Konrad Seiten, die man so nicht kennt. Wir haben zum Beispiel 3D-Drucker produziert für den deutschen Markt, die wirklich in-house auch designt, Forschung und Entwicklung gemacht. Wir haben zu der Zeit den Marktplatz aufgebaut, den auch hochskaliert, also erstmal sehr schnell aufgebaut. Das war Pionierarbeit damals, gab es noch nicht so wahnsinnig viel. Na, von 7 Monaten aufgebaut, dann hochskaliert auf über 1 Million Produkte in der Zeit, wo ich noch da war. Und das auch sehr gut zum Laufen gebracht. Also da war auch schon damals einige Umsätze, also wirklich sehr hohe Umsätze, die schon über den Marktplatz gingen. Plus wirklich die Skalierung unglaublich schnell gewesen ist.
Ja, okay. Wir sind noch nicht bei Bücklin angelangt, also
Wir
geht's noch
sind
weiter?
noch nicht bei Birklin angelangt. Dann gab es ein, zwei kleinere Positionen. Also erstmal hatte ich danach ein mehr oder weniger erzwungenes Sabbatical, wo wir uns getrennt haben. War eine längere Kündigungsfrist, die ich hatte. Und in der Beurlaubung bist du dann auch so ein bisschen, wo du dir nochmal überlegst, okay, was will ich jetzt eigentlich wirklich machen mit der verbleibenden Zeit? Also ist das jetzt immer größer und weiter und eine DAX-Position oder bin ich wirklich damit dann wirklich so happy? Und für mich selber kam ich eigentlich immer mehr so zum Entschluss, also wo ich wirklich gut bin, ist Turn und wo ich wirklich gut bin, ist diese Value Creation direkt nach Turn. Es waren auch gute Gespräche mit Headhuntern, weil die auch gemeint haben, naja, so Leute, die sagen, die sind so die Allzweckwaffe, gibt es unglaublich viele im Markt. Also wenn du halt ein schärferes Portfolio hast, ist es auch leichter, wirklich dann wirklich an interessante Themen ranzubekommen. Und gleichzeitig, das war ja damals in der Presse bekannt, wir waren damals mit Konrad ganz kurz mal in so einem zumindest eruiert, ob wir das Unternehmen verkaufen können. In der Phase auch Kontakt bekommen zu den ein oder anderen, oder wie so Verkaufsprozesse laufen, und das hat mich absolut fasziniert. Also, das fand ich super spannend. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, also die Kombination aus beiden wäre irgendwie sehr, sehr glücklich, und das bringt dich dann ziemlich schnell auch so irgendwo in den Rahmen so Private Equity rein.
Total, ja.
Und das war so auch dann die nächste größere Position, die ich wieder eingenommen habe, war für Cross Capital Partner und Pinova. Die hatten ein kleines Unternehmen gekauft, die Firma Rademacher im Smart Home Bereich, würde ich sagen, schon einer der Marktführer in Deutschland, auch im Beschattungsbereich recht stark. Und die haben gesagt, hey, wir haben da einige Schwierigkeiten, wäre toll, wenn du mit an Bord kommst, wir brauchen jemanden mit sehr viel digitalem Verständnis. Kannst du uns helfen, das Unternehmen umzudrehen und dann wirklich Value Creation zu machen? Das habe ich gemacht, sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also wir hatten einen unglaublich tollen Turn und danach auch diese Value Creation Phase, also das Unternehmen sehr werthaltig, sehr nachhaltig aufgebaut, direct to consumer aufgebaut, also mit Webshop direkt auch an ein paar Konsumenten rangegangen, einiges im Produktportfolio gemacht, natürlich als Team. Also das ist nie irgendwie so eine One-Man-Show. Und dann auch einige Dinge über Internationalisierung gemacht, dort als Marktplatzbenutzer über diese Themen gemacht. Also dort auch, wo ich auf einmal verstanden habe, wie auch auf der anderen Seite, wenn du Seller bist oder Vendor bist, du mit Marktplätzen arbeitest und das Unternehmen sehr, sehr gut dann auch verkauft, was gerade für die beiden Equities, also Pinova und Cross Capital Partner, wahrscheinlich einer der besten Deals war.
Cool, echt stark.
Und dort halt auch, vielleicht das ganz kurze Plädoyer, weil ich mal hier mal die Zeit habe. PE sind ja häufig, also Private Equity, so ist um Verruf. Aber da gibt es halt wirklich auch so absolute Perlen, wie die beiden genannten, die einfach halt wirklich gesunde Unternehmen kaufen und halt viel besser aufbauen und viel besser positionieren und einfach helfen, Unternehmen wachsen zu lassen, um sie dann noch gesünder zu verkaufen. Und da waren die beiden dabei in dem Markt. Deswegen hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten und war dann auch sehr, sehr erfolgreich.
Total. Ist ja auch der viel bessere Investment Case, ein Unternehmen besser zu machen, weil wenn man einfach nur Cashflow
Genau.
und Raten abzahlt und dann wieder gleicher Preis verkaufen, ist auch Geld verdient, aber jetzt nicht besonders viel. Das klar, da würde ich lieber woanders investieren.
Ja, ganz genau. Und dann kam der wahrscheinlich bis jetzt größte Erfolg, den ich hatte. Das war dann Distrelec, also die Firma Aurelius, wieder Private Equity, kam auf mich zu. Da sind wir beim Wettbewerber von Birklin. Die hatten ihn damals gekauft, 2019, und haben gesagt, wir brauchen da jemand, der wirklich professionell die Branche kennt, der Private Equity Erfahrung hat. Und deswegen so erfolgreich. Wir hatten das vom einstelligen EBITDA-Bereich, also Millionenbereich, auf 47 Millionen gebracht in sehr kurzer Zeit. Und dann bei 365 Millionen verkauft das Unternehmen an die ES-Gruppe. Wurde dann auch ausgezeichnet als Deal des Jahres im Jahr 2024 für UK Small Cap. Von Real Deals wurden die ausgezeichnet. Also das war tatsächlich unglaublich erfolgreich, wahnsinnig viel im Thema der Digitalisierung vorangebracht. Wir hatten vorher dieses Supply Chain-Thema gehabt, das haben wir sehr, sehr elegant gelöst, auch sehr, sehr erfolgreich gelöst, mutig investiert im richtigen Moment wieder abgebaut das Lager. Also das war bis jetzt der größte Erfolg. Und dann kam Birklin und das war auch tatsächlich, das hat ja jetzt irgendwie gepasst, wie es Faust aufs Auge. Das ist irgendwie die
Nachdem.
Familie, finde ich, unglaublich sympathisch. Wir sind da uns sehr nahe und arbeiten auch sehr gut zusammen, die immer noch im Besitz sind. Bin jetzt der zweite externe Geschäftsführer, der jetzt hier das Unternehmen leitet. Und das passt einfach wahnsinnig gut. Und wir entwickeln im Moment auch das Unternehmen richtig gut in die richtige Richtung.
Sehr cool. Ja, also mega spannende Vita natürlich. Interessant auch immer wieder in solche Entscheidungen entstehen, dass man sagt, okay, nee, ich möchte jetzt lieber kleine oder nicht kleine, aber Turnaround und Value Creation Cases machen.
Ja, genau. Also sind deutlich
In
kleiner.
zwei,
Also
also
vorher
kleineren
kommst du aus
Firmen.
dem Milliardenbereich und
Naja, genau.
dann auf einmal sind sie halt nur noch 300 Millionen groß oder halt irgendwie um die 50 Millionen groß. Also sie sind dann deutlich kleinere Themen. Macht sie aber nicht weniger spannend. Also,
Ja.
weil du kannst natürlich dann schneller was beeinflussen, schneller was voranbringen und mit dem Team deutlich schneller was entwickeln.
Okay. Worauf achtest du dann? Und also zwei Fragen. Worauf achtest du, wenn du dir dann so eine Firma anschaust und du bist noch nicht CEO und du sagst, da geht was? Und was sind dann so die ersten Sachen, die man macht, um zu die Value Creation dann auch einzuleiten?
Also das eine, worauf ich drauf achte, ist, ich nenne das immer Freiheitsgrade, also dass du, wenn du es von außen beurteilen kannst, dass du auch sagst, die Freiheitsgrade habe ich so weit im Griff mit meinen Skills, mit meinen Fähigkeiten, dass ich wirklich fest daran glaube, dass ich dieses Unternehmen auf die nächsthöhere Stufe bringen kann. Wenn ich das nicht sehe, nehme ich es auch gar nicht an. Also wenn ich irgendwie sage, ich habe die Skills nicht, die ich denke, die du brauchst, um jetzt dieses Unternehmen auf die nächsthöhere Stufe zu nehmen, sage ich, mittlerweile bin ich in der komfortablen Situation, dass ich das machen kann, sage ich dann auch einfach Dinge ab, wo ich sage, da passe ich als Manager nicht drauf. Das mag vielleicht von der CV so aussehen, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Also es ist ein bisschen selbstreflektiv, es ist auch ein bisschen zu beurteilen, was braucht dieses Unternehmen, um das hochzubekommen. In der ersten Phase finde ich immer unglaublich wichtig, gerade wenn du die Industrie kennst. Ich nenne das dann schon so ein bisschen Demut, dass du sehr viel zuhörst und auch verstehst, was ist denn hier anders als zum Beispiel in der Distrelec-Gruppe. Weil die Gefahr, die ich da immer sehe, ist, die sind sich so ähnlich, dass du ankommst und denkst, du weißt alles. Und das ist halt häufig nicht der Fall, weil du hast halt andere Stärken, andere Dinge, die du kannst, andere Kunden, die andere Needs and Requirements haben, dementsprechend, auf die du anders eingehen musst, andere Services. Also du musst dann schon erstmal verstehen, was kann dieses Unternehmen leisten und wo sind vielleicht Lücken und wo siehst du auch, wenn du gerade die Branche kennst, ist das ein bisschen leichter, Schwachstellen in der Value Proposition, also in dem gesamten Werteangebot deiner Mitbewerber und wo sagst du, okay, da kann ich vielleicht irgendwo einhaken und was voranbringen.
Okay. Sind das dann, also man denkt ja immer dann so, ja, what's the secret sauce? Ja, so Magic Sauce sozusagen. Also sind es dann wirklich immer so Sachen, dass du sagst, so, man macht was ganz anders? Oder sind es eigentlich eher so Sachen, dass man sagt, ja, hier und da stimmt's noch nicht und da stimmt's noch nicht? Und zusammen, also weißt du, was
Es,
ich meine?
ja, ich glaube, es ist beides. Also es ist, also gerade im Handeln ist viel Themen, die wirklich auf absoluter Detailebene sind, wo du dann Kleinigkeiten veränderst, die
Stimmt,
aber einen
ja.
großen Einfluss haben.
Stimmt, ja.
Und ein paar Dinge, wie so Marktplatzthemen und andere, sind dann eher disruptiv, wo du irgendwie merkst, okay, das könnte ein super spannendes Thema sein, um die nächste Welle jetzt irgendwie reinzuleiten in dem Unternehmen oder die nächste Seite der Geschichte dieses Unternehmens einzuleiten. Das ist aber, finde ich, etwas, das solltest du, ist zumindest meine Meinung, nicht probieren zu erzwingen. Also ich finde, da braucht man auch mal ein bisschen Ruhe und das dauert auch vielleicht 2, 3 Jahre, vielleicht auch mehr, bis du irgendwie siehst, okay, das könnte jetzt aber echt ein Thema sein, mit dem wir wirklich disruptiv anders tatsächlich in den Markt reingehen, um tatsächlich Marktanteile zu gewinnen oder einfach deine Überlebensfähigkeit besser abzusichern kannst.
Okay, verstanden. Ja, mit Blick auf C-Level, jetzt hast du ja doch schon einige unterschiedliche Rollen gemacht. Du warst Teilgeschäftsführer, also Teilbereichsleiter, dann warst du Geschäftsführer für Entities, dann Gesamtgruppe, groß, Milliarden und jetzt kleine PE-Cases. Was würdest du sagen, sind so für dich Sachen, Erfolgsrezepte, um ein guter C-Level-Manager zu sein, die für dich gut funktionieren?
Also das eine hatte ich schon so erwähnt. Also ich glaube, den Fehler, den ich auch früher gemacht hatte, ist so dieses Denken, diese Allzweckwaffe. Ich glaube, umso mehr du dir bewusst wirst, was kann ich eigentlich wirklich gut? Also ist es Turn? Ist es Value Creation? Ist es eher ein stabiles Unternehmen weiter waagrecht fliegen zu lassen und hast da einfach ein total gutes Händchen dafür? Ist es dieser Mr. Disruptive, der irgendwie alles disruptiert und so weiter? Und ich kenne wenige, die alles können. Und ich kenne aber viele, die immer meinen, sie sind diese Allzweckwaffe. Und irgendwie früher hatte ich es auch gedacht, dass ich es bin. Aber ich glaube, umso ehrlicher du bist und umso klarer dir wird, wo bin ich eigentlich wirklich stark, umso besser bist du auch auf diesem Ziellevel, weil du viel mehr Impact erzeugen kannst. Also das glaube ich, ist schon eins der großen Themen.
Das
Das
finde ich,
meinte.
das richtig gut. Nur, dass ich da kurz, weil ich habe ja noch die andere Rolle und da ich höre das nämlich auch sehr oft mit der Allzweckwaffe und dem Generalisten. Und das Problem ist eben genau das, jeder sagt es. Das heißt, bei mir gibt es dann den einen Stapel, das sind die, die sind in allen drin, die haben die ganzen Buzzwords im CV. Und dann gibt es die anderen, da schreibe ich mit drei, vier Tags hin zu den Leuten und weiß dann ganz genau, dass ich, wann ich die anrufe. Weil man, klar, Generalisten sein, das ist schön und gut, aber wenn man halt selber gar nicht weiß, wo man gut ist, wie soll ich dann sozusagen jemandem sagen, dass du gut bist in was? Also, sorry fürs Unterbrechen, aber fairer
Ja,
Punkt.
genau. Aber es ist auch jetzt im Moment, also ich werde noch regelmäßig von Private Equities angerufen, also auch wenn ich jetzt hier ja das Unternehmen ist ja in Familienhand, hier nicht mit Private Equity so zusammenarbeite. Aber die wissen dann auch, warum sie dich anrufen. Also die rufen mich nicht an, weil ich der Generalist bin, sondern in gewissen Bereichen
Exakt.
eine extrem scharfe Fachkompetenz habe. Das zweite Thema, was ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen habe, ist diese Demut. Und das finde ich, also dieses einfach mal zuhören und auch verstehen, dass du es einfach vielleicht noch nicht weißt. Das vermisse ich schon ab und zu wirklich auch in der Industrie, weil dann doch Leute, ich würde es jetzt nicht Arroganz nennen, aber sehr selbstüberzeugt auftreten. Und ich glaube, dann machst du keine guten Entscheidungen, weil du halt, du behandelst irgendwie jedes Unternehmen, wie es gleich ist. Und das ist es einfach nicht. Du hast unterschiedliche Ressourcen. Du kannst gewisse Dinge spielen. Es sind auch unterschiedliche Bedrohungen da. Also es ist auch die Gefahr, dass du in eine echt schwierige Situation gerätst, sind echt groß. Und genau das habe ich schon das Gefühl, dass das viele im C-Level zu wenig machen. Ich habe mir das angewöhnt, damals war Harriet Green die CEO von Premier Farnell. Sie hat es wirklich geschafft, mit allen Mitarbeitern zu reden. Und da erfährst du unglaublich viel. Das ist jetzt in den kleinen Unternehmen natürlich deutlich einfacher. Hier immer wieder probieren, mit den Leuten in den Dialog zu kommen. Aber ich probiere, dass das nicht irgendwie hierarchisch endet. Also es interessiert mich unglaublich, was irgendein Lagerist denkt und wo die schwierigen Stellen sind und wo wir meinen, dass wir da irgendwas machen können, weil da sind ab und zu dann genau die Themen, die dir als CEO fehlen, wo du denkst, wow, der hat echt recht und das ist aber durch die Filter verloren gegangen, aber das sind eigentlich wirklich die Punkte, die uns gerade am Wachstum bremsen. Und diese Filter, glaube ich, nehmen dir zu viel raus und wenn du dann nur oben im Elfenbeinturm bist, glaube ich, machst du nicht die besten Entscheidungen.
Okay. Pickst du dir dann irgendwie monatlich so ein paar Leute raus aus dem Unternehmen, mit denen du sprichst? Oder wie macht man das dann? Wie kommt man an die Infos?
Also unterschiedliche Vorgehensweisen, die ich bis jetzt schon hatte, also wo es größer war, wie zum Beispiel Konrad International, hatte ich in vielen kleinen Gruppendiskussionen das gemacht, dort aber tatsächlich mit über 800 Mitarbeitern gesprochen, in immer so Gruppen von so 10, 20 Leuten und mir dann den Input reingeholt. Hier im Moment, weil es einfach auch kleiner ist, familiärer ist, also ich helfe da mal im Lager mit und rede mit einzelnen Leuten und rede mal am Mittagessen mit den Leuten. Da
Ist
kannst
gut.
du auch anders in Kontakt kommen, da musst du es nicht formell machen mit großen Gruppen
Okay.
und machst das alles durch.
Macht Sinn. Cool, ja. Noch was, also genau, sei keine Allzweckwaffe, Demut. Hast du noch was, was du ergänzen würdest?
Ja, also gerade im Moment in dieser unglaublichen Phase, in der wir sind in der Industrie, du musst halt, also zumindest in unserer Industrie, ich glaube, aber es ist in jeder anderen Industrie im Moment auch so, es gab so unglaublich viele technische Neuerungen, du musst irgendwie an dem Puls der Zeit sein. Das ist gerade im E-Commerce-Bereich, in dem wir sehr tief drin sind, nicht ganz so leicht, weil da halt ganz, ganz viele Neuerungen kommen. AI-Einsatz in den Suchmaschinen, bei verschiedenen anderen Features, da
Ja.
passiert ganz viel. Wir sind als Industrie mit unseren Elektronikdistributionen in einen sehr, sehr dynamischen Markt drin. Also vor kurzem hat Nvidia diese erste QPU vorgestellt,
Naja,
also
stimmt,
Quantum
ja.
Processor Unit, wo du sagst, das sind wirklich Dinge in der Anbahnung, auch die Rechenzentren, die gerade in Bayern jetzt aufgebaut werden. Also das sind sehr, sehr spannende Themen Anbahnung und auch da musst du dranbleiben, weil umso mehr kannst du halt auch deinen Kunden helfen. Umso mehr übersiehst du dann nicht, dass jetzt gerade was ist, was dich wiederum dann irgendwo bedrohen könnte und verstehst die Technologie. Das ist sehr leicht gesagt. Das ist in der heutigen Zeit unglaublich schwierig und ich würde schon sagen, dass es einen gewissen Teil meines täglichen Doings schon beeinflusst, dass ich probiere, da am Ball zu bleiben. Weil wenn du dich dazu seit abschlagen lässt, auch dann, glaube ich, machst du nicht unbedingt die besten Entscheidungen, verstehst Markttrends nicht, verstehst auch vielleicht das eine oder andere nicht, wo wir waren vorher bei den Produktkategorien vielleicht verändern müssen, weil sich der Markt gerade im Moment sehr, sehr stark dahin bewegt.
Okay. Ja, spannend. Also sind ein paar Sachen sind branchenspezifisch, glaube ich, aber die meisten Sachen sind wirklich generell gültig. Also ich finde den ersten Teil sehr, sehr interessant. Da reden wir gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal im Podcast thematisiert haben mit dieser Allzweckwaffe. Das ist schon, da sollte man sich schon ein bisschen klarer werden, was man macht. Gibt es irgendwelche so wirkliche harte Routinen oder so? Also konkrete Sachen, die du täglich machst, wo du sagst, das sind so Sachen, die brauche ich, um zu funktionieren?
Also, wir hatten vorher
Ja, genau, das ist eine Sache, die ist
Intervallfasten.
gut.
So, ja, genau. Also, ich
Ja.
bin jetzt nicht der größte Frühstücker. Ich gehe da rein, habe eigentlich erstmal so von der Ernährung einen gewissen Ablauf. Das hilft mir, weil ich ja früher auch gemerkt habe, das ist von meinem Energiemanagement nicht gerade ganz zuträglich. Also darauf achte ich. Da mache ich Dinge, die, glaube ich, viele machen, die mir aber helfen, den Tag sehr gut zu organisieren. Also bevor bei mir der Tag anfängt, schaue ich wirklich sehr genau, wie ist der Plan für den Tag, wie organisiere ich mich für den Tag, was sind die Themen, die ich unbedingt machen will, was sind die Themen, die vielleicht hinten ran liegen. Ich hatte mal auch Zeiten, wo ich das nicht gemacht habe. Ich finde, da schlüpft dir auch so ein Tag schnell durch die Finger und du hast am Ende nicht das erreicht. Also die Zeit nehme ich mir. Das sind durchaus so 10, 20 Minuten täglich, wo ich mir das aufschreibe. Das können auch Themen sein, wo ich Feedback geben wollte. Das sind verschiedene Themen sein, die ich mir dann wirklich notiere und die arbeite ich nebenher über den Tag ab. Das hilft mir sehr stark zu strukturieren. Ich hatte so ein bisschen Energiemanagement gesagt. Das mache ich mittlerweile stärker, als ich es früher gemacht habe. Also es gibt so gewisse Tätigkeiten, die lege ich auf Zeiten, wo ich einfach echt nicht mehr so fit bin.
Ja, klar, das ist smart. Also das habe ich auch irgendwann vor ein, zwei Jahren mal angefangen, dass man am Nachmittag eher so die Sachen
Ja,
macht,
genau.
die nicht so hart sind, sage ich mal, für den
Ja,
Kopf.
genau. Und da probiere ich viel aus. Also nur als eins der Beispiele, wo ich ausprobiere, ist, ich hatte dann auf den Nachmittag typischerweise so Leseaufgaben gestellt. Da habe ich dann aber gemerkt, dass ich kein Speedreading mehr machen kann, weil ich dazu zu kaputt bin. Und deswegen lege ich es mir eigentlich tatsächlich eher in die frühen Zeiten rein, wo ich noch fit bin. Und dann kann ich es aber auch speedreaden. Also ich lese dann tatsächlich auf einen Schlag alle E-Mails in einer sehr, sehr kurzen Zeit durch, die ich habe. Das klappt auch recht gut. Das könnte ich am Nachmittag nicht mehr. Da bin ich sehr, sehr langsam vom Lesetempo. Und da merke ich dann, also was im Vormittag vielleicht 20 Minuten dauert, dauert dann eine Stunde und das ist nicht mehr effektiv.
Hast du dir das mal beigebracht? Da gibt's ja mit, das ist ja eine Methodik. Speedreading ist nicht einfach nur schnell lesen, sondern ist ja
Ja,
wirklich so mit.
genau. Ja, doch, ich hatte auch mehrere Kurse dazu.
Ah ja, interessant.
Muss aber ehrlich sagen, bei mir hat es, glaube ich, drei Kurse gebraucht, bis ich es verstanden habe.
Ja.
Also bei den ersten zwei, ich habe schon das Konzept verstanden, aber ich habe es irgendwie nie hinbekommen. Jetzt zu guter Letzt, also ich kann das relativ gut, aber nicht mehr, wenn ich müde bin. Also dann
Ja.
funktioniert es gar nicht.
Ja. Da ist doch der größte Trick ist, glaube ich, dass man im Kopf nicht mitspricht oder so,
Ja,
ne?
genau.
Ja, gell.
Und das hat bei mir zwei Kurse gebraucht. Also ich habe immer gedacht, ich spreche nicht mit, aber ich habe definitiv mitgesprochen. Dadurch bist du sehr, sehr langsam und kommst nicht voran.
Ich mache das, also ich mache das auch, ich spreche auch mit, ich bin auch ein langsamer Leser, aber interessant, also mehr muss man sich mal anschauen, da schafft man offensichtlich 40 Minuten rauszuholen.
Ja, genau. Vor allem verstehst du es dann auch noch mal ein bisschen genauer. Also
Cool, ja.
am Nachmittag ist es dann eher, wo das verschwimmt und auch die wichtigen Informationen gar nicht mehr so rüberkommen.
Okay. Sonst irgendwelche Ecksteine am Tag? Bist du jemand, der immer zur gleichen Zeit anfängt, zur gleichen Zeit aufhört oder sowas in der Art?
Nee, gar nicht. Also wenn ich kann, ich bin eigentlich nicht der Frühaufsteher. Also wenn ich kann, probiere ich wirklich, dass ich selber aufwache und in den Start starte.
Ja,
Das ist
das wäre.
natürlich ein gewisser Luxus. Geht leider nicht immer. Wenn dann irgendwelche Beiratssitzungen sind, irgendwelche wichtigen Meetings im Unternehmen, dann nicht. Aber ich merke, wenn so der Tag bei mir anfängt, fängt er wesentlich besser an, wesentlich strukturierter. Aber es ist jetzt nicht, dass ich ansonsten irgendwelche ganz sklavischen Dinge habe. Ich persönlich glaube auch nicht dran. Da sind ja so viele, hey, du musst um 4:30 Uhr aufstehen, sonst bist du nicht erfolgreich. Wenn ich das tun würde, dann bin ich garantiert nicht mehr erfolgreich. Dann ist der Tag für mich gelaufen, dann laufe ich rum wie ein Zombie.
Ja, das ist auch
Also
so.
das sind nicht die Dinger, die mich weiterbringen würden. Können bei anderen Leuten gut funktionieren.
Ja, also diese Struktur einem selber zu geben, ist, glaube ich, wichtig, wenn das dann so dogmatisch wird und man dann quasi, wenn man diese Routine nicht hat, dann automatisch schon im Kopf einen schlechten Tag hat. Das ist wie das, man guckt auf seine Uhr und sieht, man hat schlecht geschlafen, dann hat man auch im Kopf schlecht geschlafen. Das ist furchtbar, ja, da war ich auch mal drin in dem Zyklus vor einem Jahr.
Ganz genau.
Super spannend. Also, wir sind schon fast am Ende. Noch ein, zwei Fragen. Die letzte Frage oder die vorletzte Frage mit dem ist: Was würdest du machen, wenn man keinen CEO, keine Businesswelt?
Oh, keine Businesswelt ist schwer, weil ich mache wahnsinnig viel. Wie gesagt, auch hier Private Equity. Bin verbunden mit der Startup-Szene in München sehr, sehr eng. Und das
Cool.
macht mir auch echt Spaß mit jungen Leuten, die voller Leidenschaft irgendein Projekt vorantreiben, zu arbeiten. Das wahrscheinlich dann eher, wenn das auch nicht gehen würde. Ich hatte es schon mal in einem anderen Interview gesagt, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie mal durch Südamerika reisen und
Okay.
einfach mein Leben genießen.
Ja, was machst du in der Startup-Welt?
In
Investieren
der
oder?
Startup-Welt ist es durch Familienbande, dadurch, dass ein paar Gründer auch im familiären Umfeld sind,
Ah ja.
bin ich da automatisch ein Stück weit mit reingerutscht. Sehr stark AI-Unternehmen.
Okay.
Und dort, nicht, dass ich der AI-Spezialist bin, aber bei den einen oder anderen, wenn es gerade um diese Industrie geht, kann ich auch den einen oder anderen Ratschlag geben, was vielleicht ein cooles Produkt wäre, was in der Industrie fehlt, was
Ja.
wahrscheinlich eine gute AI-Applikation ist. Also in dem Bereich dann unterstützend sein. Ansonsten ist es wirklich eher direkt mit Leuten zuhören und dadurch, dass du halt ein reiferes kommerzielles Verständnis hast, auch gerade diesen PE-Bereich kennst, hilft das zum Teil Startups doch ganz gut.
Okay, gut, perfekt. Das war jetzt, also das war die letzte Frage, weil mich noch interessiert, was du noch so nebenbei machst. Bist du dann als Business Angel wahrscheinlich und so als Advisor tätig, oder?
Ja, als Advisor, Business Angel, also ich
Okay.
investiere da nicht wirklich
Okay.
großartig, es ist wirklich eher als Advisor und ich verdiene daran auch nicht wirklich was. Das
Okay.
macht mir einfach Spaß.
Einfach aus Spaß. Okay, cool. Hey, Holger, hat mega Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass du das alles offen mit uns geteilt hast. Ich habe überdurchschnittlich viel mitgeschrieben. Das ist schon mal ein cooles Zeichen. Ich hoffe, alle, die zugehört haben, hatten auch eine gute Zeit und du natürlich auch.
Super, vielen Dank, Franz.
Klasse. Ja, wer jetzt noch dabei ist, der hat wieder bis zum Schluss durchgehört. Herzlichen Dank dafür. Erstens. Zweitens natürlich, gebt uns Feedback, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ihr findet die LinkedIn-Profile in den Shownotes. Also gerne dann mit uns in Austausch gehen oder irgendwie über die Webseiten. Die sind da in der Regel auch immer vermerkt. Versuchen, Kontakt aufzunehmen. Ja, ansonsten, wenn ihr allgemein das Format gut findet, abonniert das gerne, gebt mir eine Rezension. Ich versuche natürlich, euer Feedback einzuarbeiten und das Abo kostet euch nicht viel und nur ein bisschen Zeit und hilft mir enorm, das noch ein bisschen weiterzutragen. Das Ganze ist nur möglich, weil ich eine Doppelrolle habe. Ich bin ja einmal Behind-the-Scenes-Host und natürlich auch Direktor bei Atreus, also gerne mal atreus.de auschecken. Und wenn ihr gerade interimistische Aufgaben habt, also zum Beispiel zeitlich begrenzte Transformationsprojekte, Umbau, Aufbau von Abteilungen, Einführungen von Systemen oder irgendwas, wo ihr eine Kompetenz oder eine Ressource von außen benötigt für eine begrenzte Zeit, kommt gerne auf mich zu. Wir haben einen sehr sorgfältig qualifizierten Talentpool und können euch da sicherlich helfen. Ich freue mich aufs Gespräch und aufs nächste Gespräch mit dir, Holger.
Super, vielen Dank.